Ich habe mich nicht an die vielleicht von euch gelesene Predigtvorschlagsreihe der Perikopenordnung gehalten, sondern ich habe mich dazu entschieden, einen Text zu verwenden für die heutige Predigt, der mir selbst in den letzten Wochen relativ oder ziemlich nahe gegangen ist. Und es beeindruckt mich schon, wie das in diesen Gottesdienstablauf passt. Ihr werdet das selber gleich merken. Als Predigttext für heute habe ich mir ausgesucht aus dem Römerbrief im 8. Kapitel, die Verse 18 bis 27. Und ihr könnt gerne mitlesen. Und die Übersetzung ist die Neue Genfer Übersetzung. Da schreibt Paulus an die Römer: Im Übrigen meine ich, dass die Leiden der jetzigen Zeit nicht ins Gewicht fallen, wenn wir an die Herrlichkeit denken, die Gott bald sichtbar machen und an der er uns teilhaben lassen wird. Ja, die gesamte Schöpfung wartet sehnsüchtig darauf, dass die Kinder Gottes in ihrer ganzen Herrlichkeit sichtbar werden. Denn die Schöpfung ist der Vergänglichkeit unterworfen, allerdings ohne etwas dafür zu können. Sie muss sich dem Willen dessen beugen, der ihr dieses Schicksal auferlegt hat. Aber damit verbunden ist eine Hoffnung. Auch sie, die Schöpfung, wird von der Last der Vergänglichkeit befreit werden und an der Freiheit teilhaben, die den Kindern Gottes mit der künftigen Herrlichkeit geschenkt wird. Wir wissen allerdings, dass die gesamte Schöpfung jetzt noch unter ihrem Zustand seufzt, als würde sie in Geburtswehen liegen. Und sogar wir, denen Gott doch bereits seinen Geist gegeben hat, den ersten Teil des künftigen Erbes, sogar wir seufzen innerlich noch, weil die volle Verwirklichung dessen noch aussteht, wozu wir als Gottes Söhne und Töchter bestimmt sind. Wir warten darauf, dass auch unser Körper erlöst wird. Unsere Errettung schließt ja diese Hoffnung mit ein. Nun ist aber eine Hoffnung, die sich bereits erfüllt hat, keine Hoffnung mehr. Denn warum sollte man auf etwas hoffen, was man schon verwirklicht sieht? Da wir also das, worauf wir hoffen, noch nicht sehen, warten wir unbeirrbar, bis es sich erfüllt. Und auch der Geist Gottes tritt mit Flehen und Seufzen für uns ein. Er bringt das zum Ausdruck, was wir mit unseren Worten nicht sagen können. Auf diese Weise kommt er uns in unserer Schwachheit zur Hilfe, weil wir ja gar nicht wissen, wie wir beten sollen, um richtig zu beten. Und Gott, der alles durchforscht, was im Herzen des Menschen vorgeht, weiß, was der Geist mit seinen Flehen und Seufzen sagen will. Denn der Geist tritt für die, die zu Gott gehören, so ein, wie es vor Gott richtig ist. Ich bete. Allmächtiger Gott, wir danken dir für dieses dein Wort und wir wollen uns ausstrecken danach und wir bitten dich, dass du durch deinen Heiligen Geist genau das in uns bewirkst, was deinem Ziel entspricht, dass wir das verstehen, was du uns sagen willst. Amen. Ja, ihr Lieben, ich weiß nicht, ob ihr es gehört habt, wo ihr hergekommen seid. Die ganze Schöpfung seufzt. Die ganze Schöpfung leidet. Und vielleicht könnt ihr euch darunter jetzt beim ersten Hören wenig vorstellen oder euch kommt doch das eine oder andere Bild in den Sinn, was das bedeuten könnte. Als ich mich in der letzten Woche damit beschäftigt habe, mit diesem Thema, da ist mir ein sehr prägnantes Bild vor Augen gewesen. Ein Bild von einem jungen Mädchen, welches meines Erachtens auf sehr eindrucksvolle Art und Weise dieses Seufzen aller Kreatur zum Ausdruck bringt. Euch ist es sicher auch begegnet, das Bild. Das streikt. Das passt mir nicht. Da. Ihr kennt sie sicher oder wisst, wer das ist, Greta Thunberg. Sie ist innerhalb des letzten Jahres zum Sprachrohr einer ganzen Generation geworden, die der Meinung ist, das Seufzen der Schöpfung gehört zu haben. Und die erkannt hat, dass die Schuld für das Leiden der Welt mit all ihren Kreaturen bei uns Menschen liegt. Die Ausbeutung der natürlichen Ressourcen unseres Planeten sowie die permanente Gewinnoptimierung und der rücksichtslose Drang nach Wirtschaftswachstum, das sind alles Dinge, die zur Zerstörung der Natur führen und zur Zerstörung des Klimas und zur Zerstörung von uns Menschen. Dieses Bild stammt von Gretas Auftritt vor 2 Wochen bei den Vereinten Nationen auf dem Weltklimagipfel in New York. Dort verurteilte sie die anwesenden Politiker und über die Medien natürlich auch alle, die nicht anwesend waren, aufs Schärfste, indem sie sagte: Ihr kommt zu uns jungen Leuten, wenn es um Hoffnung geht. Wie könnt ihr es wagen? Ihr habt meine Träume und meine Kindheit gestohlen mit euren leeren Worten. Menschen leiden, Menschen sterben, ganze Ökosysteme brechen zusammen. Wir sind am Beginn eines massenhaften Aussterbens. Und alles, worüber ihr reden könnt, ist Geld und die Märchen vom ewigen wirtschaftlichen Wachstum. Wie könnt ihr es wagen? 4 Minuten Redezeit voller Wut und Entsetzen. Und in ihrer Rede haben sich viele junge Menschen eben wahrgenommen gefühlt, die genau wie das schwedische Mädchen unter Existenzängsten leiden, weil sie nicht wissen, wie es aufgrund der menschengemachten, hochkritischen Klimasituation weitergehen soll. Die ganze Schöpfung seufzt. Ich selber finde das sehr gut, dass Jugendliche die Geschehnisse in unserer Welt wahrnehmen und die Folgen globalen Fehlverhaltens aufdecken und dass sie Veränderung fordern. Und es ist ohne Frage notwendig, dass wir an dieser Stelle ein Umdenken anmahnen. Aber ich bin überzeugt davon, dass mit dem Seufzen der Natur wesentlich mehr gemeint ist als die Folgen des menschlichen Raubbaus der letzten Jahrzehnte. Das kann Paulus ja nicht gemeint haben, weil aus unserer heutigen Sicht hat er ja noch in der natürlichen Idylle gelebt, ohne Smog und ohne Waldsterben. Zu seiner Zeit, da brauchte es noch kein Artenschutzprogramm. Ich selber bin ja ein großer Fan von Schöpfung. Eine idyllische Landschaft, das finde ich absolut hammerhart. Exotische Tiere, welche durch ihre Farbenpracht auffallen. Oder einfach nur die Schar Spatzen bei mir im Garten. Oder vielleicht ein Bergpanorama. Dann allerdings nicht in meinem Garten, sondern da muss ich schon ein Stück fahren. All das fasziniert mich. Und weil ich weiß, dass dies alles die Schöpfung Gottes ist, dann fällt es mir da unheimlich leicht, Gott Danke dafür zu sagen. Und ich gehe davon aus, vielen von euch geht das ähnlich. Und trotzdem ist diese wunderschöne Schöpfung, so wie Paulus es schreibt, dem Fluch Gottes unterworfen. Nach der Erschaffung der Welt, als die ersten Menschen als Folge ihres Ungehorsams aus Gottes Gegenwart vertrieben wurden, da hatte dies Folgen für alle Kreaturen. Der Richterspruch Gottes über Adam hatte eben nicht nur die Folgen für Adam und die Menschen, sondern die ganze Schöpfung wurde dort mit hineingezogen, ohne dass sie etwas dafür konnte. Die Bibel schreibt darüber, dass seitdem sowohl die Tiere als auch die Äcker verflucht sind. Und dieser Fluch wird deutlich anhand von zwei elementaren Dingen, die jeden von uns direkt betreffen und die auch alltäglich leicht zu beobachten sind. Als erstes wird der Fluch Gottes deutlich dadurch, dass alles, was lebt, auch wieder sterben muss. Egal ob Eintagsfliege oder tausendjähriger Mammutbaum, unabhängig davon, wie natürlich der Lebensraum der Kreatur noch ist, ob da menschlicher Einfluss ist oder nicht, selbst bei optimalen klimatischen Bedingungen und jeglichen anderen Bedingungen, irgendwann ist Schluss. Jedes Lebewesen lebt auf sein Ende hin. Oder wie Paulus es schreibt, es ist der Vergänglichkeit unterworfen. Das Zweite, was den Fluch verdeutlicht, ist der Fakt, dass das stärkere Lebewesen auf Kosten des schwächeren lebt. Und damit ist eben nicht nur gemeint, dass der Mensch schonungslos Raubbau in der Natur betreibt, weil er eben der Stärkste ist und alles ausbeutet. Auch im Tierreich, selbst in der Pflanzenwelt, gilt das. Auch an Orten, wo noch nie ein Mensch jemals gewesen ist, da frisst das süße Eichhörnchen Vogeljunge. Und auch in den Tiefen des Ozeans, wo nie ein Mensch hinkommt, verschlingt ein Pottwal an einem durchschnittlichen Tag andere Meerestiere mit einem Gesamtgewicht von 1,5 Tonnen. Alle tot. Und der Größere frisst den Kleineren. Wir Menschen haben dem, zumindest was die Natur betrifft, ein bisschen einen positiven Anstrich gegeben und nennen das die natürliche Macht des Stärkeren. Das Stärkere setzt sich durch, das ist die Natur. Und dieser Fakt ist unheimlich wichtig für uns, gerade wenn es darum geht, eine Grundlage zu haben für die Evolutionstheorie. Interessant ist hier, dass eine Theorie, die die göttliche Schöpfung außer Kraft setzt oder ausklammert, einen Fluch als Grundlage hat. Aber so hat sich Gott das vom Anfang, vom Ursprung her, ja überhaupt nicht gedacht. Weder dass Lebewesen sterben müssen, noch die permanente Unterwerfung der Schwächeren zum Erhalt und zum Wohlbefinden der Stärkeren. Inklusive der aktuellen Weltklimasituation. Alles ist eine Folge des Fluches, der mit der Sünde in die Welt kam. Und wir stellen fest, dass Greta Thunberg und die Bibel zumindest in der Schuldfrage einig sind. Wir Menschen tragen die Verantwortung dafür, dass die Schöpfung seufzt. Allerdings sind die Vorstellungen, wie die Schöpfung wieder frei werden kann, sehr unterschiedlich. Greta Thunberg mahnt die Vereinten Nationen und fragt, wie könnt ihr es wagen? Wie könnt ihr es wagen, so mit unserer Welt umzugehen? Wie könnt ihr es wagen, so rücksichtslos nur an euch zu denken? Und die Bibel berichtet uns davon, dass Gott im Grunde genommen auch immer genau diese Fragen stellt. Wie könnt ihr es wagen? Schon bei Adam und Eva geht das genau darum. Wie könnt ihr es wagen? Diese Frage zieht sich durch alle Generationen. Wie könnt ihr es wagen, anderen Göttern nachzulaufen, ihnen nachzufolgen und mich zu verraten? Wie könnt ihr es wagen, zu töten, zu stehlen, Ehe zu brechen? Und natürlich auch die Frage, die Greta Thunberg so umtreibt. Wie könnt ihr es wagen, so rücksichtslos meine Schöpfung, die ich euch anvertraut habe, auszubeuten? Am Ende ihrer Rede sagt Greta Thunberg in all ihrer Verzweiflung den einen Satz, den ich aus ihrer Sicht schon gut verstehen kann, der aber eben den krassen Unterschied macht. Am Schluss ihrer Rede sagt das 16-jährige Mädchen vor der ganzen Welt: Wir werden euch nie vergeben. Und das ist der Unterschied. Diese Sache macht Gott anders. Sein Schlusswort verändert alles. Ich will euch vergeben. Und genau das hat Gott auch immer wieder gesagt. Und er hat alles dafür getan, dass uns vergeben werden kann. Durch Jesus Christus, der für alle Schuld gestorben ist, ist dies vollbracht. Durch ihn kam die Hoffnung wieder in die Welt. Die Hoffnung auf Erlösung von dem Fluch, der durch die Sünde in die Welt kam. Erlöst von den Folgen der Gottlosigkeit, die allgegenwärtig und spürbar sind durch Tod, durch Ausbeutung, die wir wahrnehmen oder an der wir selbst beteiligt sind. Deshalb spricht Paulus auch nicht von einem Seufzen, was allein eine Folge des Leidens ist, sondern gleichzeitig kommen durch das Seufzen auch alle Sehnsucht nach Erlösung und die Hoffnung auf einen Neuanfang zum Ausdruck. In der gesamten Schöpfung, und Paulus verwendet diesen eindrücklichen Vergleich mit den Geburtswehen. Ein schmerzvoller und leidgeprägter Prozess, der nur deshalb zu überstehen ist, weil es eine konkrete Hoffnung auf neues Leben gibt. Und in diesem Prozess sind wir als Christen mit hineingenommen. Wir schweben da nicht irgendwo drüber und es gibt auch leider keine Abkürzung für uns, die wir nehmen könnten. Wir müssen damit durch. Und wenn Paulus sagt, dass wir innerlich noch mitseufzen in diesem Geburtsprozess, dann ist das zum einen seine eigene Erfahrung und zum anderen wiederholt er damit nur das, was Jesus zu seinen Jüngern gesagt hat. Im Johannesevangelium spricht Jesus von diesen Schwierigkeiten, die unser Leben ausmachen, auch wenn wir durch den Geist Gottes angerührt würden und die Hoffnung auf Erlösung haben. Da sagt Jesus im Johannes 16, ihr werdet traurig sein, doch eure Traurigkeit wird sich in Freude verwandeln. Es geht euch wie der Frau, die ein Kind bekommt. Während der Geburt macht sie Schweres durch. Aber wenn das Kind dann geboren ist, sind alle Schmerzen vergessen. So groß ist ihre Freude über das Kind, das sie zur Welt gebracht hat. Auch ihr seid jetzt traurig. Doch ich werde wieder zu euch kommen. Dann wird euer Herz voll Freude sein. Und diese Freude kann euch niemand mehr nehmen. An jenem Tag werdet ihr mich nichts mehr zu fragen brauchen. Noch bleiben viele Fragen für uns. Noch leben wir in dieser Welt und noch seufzen wir mit. Und doch ist durch Gottes Wirken für uns heute schon alles ganz anders. Wir dürfen trotz aller Trennung jetzt schon in Beziehung leben mit dem lebendigen Gott. Wir können mit ihm reden, wir können ihn bitten und er offenbart sich uns schon jetzt durch seinen Heiligen Geist. Der Heilige Geist bewirkt es, dass Menschen Gottes Liebe, Gottes Gegenwart und Gottes Plan erkennen. Wenn wir das erkennen und unser Vertrauen in Jesus setzen, dann haben wir bereits jetzt Erlösung für unsere Seele und für unseren Geist erlangt. Das ist der erste Teil des zukünftigen Erbes, so bezeichnet Paulus das. Und unsere Hoffnung liegt darin, dass wir auch Befreiung für unseren Körper erlangen. Ein ewiges Leben ohne Tod und Unterdrückung. Das ist unsere Hoffnung und darauf, mahnt uns Paulus, sollen wir unbeirrbar warten. Aber auch die Herausforderung, welche darin liegt, macht Paulus deutlich. Wir sind noch nicht am Ziel, sonst wäre es ja keine Hoffnung. Noch leben wir in dieser Welt, umgeben von all den Menschen, die überhaupt keine Hoffnung haben, die sich den Auswirkungen des Fluches ergeben, beziehungsweise selbst dafür sorgen, dass Menschen sterben und unterdrückt werden. Wie soll es auch anders gehen? Aber wir dürfen, beziehungsweise wir sollen da einen Unterschied machen. Paulus fordert uns dazu einige Verse nach unserem Predigttext auf. Kapitel 12, Vers 2 des Römerbriefes schreibt er: Richtet euch nicht länger nach den Maßstäben dieser Welt, sondern lernt in einer neuen Weise zu denken, damit ihr verändert werdet und beurteilen könnt, ob etwas Gottes Wille ist, ob es gut ist, ob Gott Freude daran hat und ob es vollkommen ist. Was ist Gottes Wille? Was ist Gottes Plan für mich? Was ist Gottes Plan für mein Umfeld, für meine Familie? Und gern auch global gedacht, was ist Gottes Plan für die Natur, für das Klima? Es ist klar, dass das eine riesige Herausforderung ist, herauszufinden und in unserer gefallenen Welt daran festzuhalten, an dieser Hoffnung und herauszufinden, was Gott eigentlich mit mir persönlich vorhat und für mich persönlich will. Das ist schon schwer, wenn unser Leben in normalen Bahnen verläuft. Vielmehr ist es noch schwerer in den Situationen, wo wir nicht mehr weiter wissen, wenn wir gefangen sind von Krankheiten, von Trennungsschmerz oder anderen Verlusten. Und Gott ist klar, dass das für uns keine leichte Sache ist. Aber seine Sehnsucht danach, dass wir die Beziehung zu ihm trotzdem suchen, ist so groß, dass er selbst alles überwindet, was uns daran hindert. In unserem Text finden wir einen Dritten, der seufzt. Der Geist Gottes selbst. Er ist mit uns auf einem Level. Und das, finde ich, ist ein unheimlich ausdrucksstarkes Zeichen dafür, dass Gott diese scheinbar gottverlassene Welt mit all ihren Problemen, Nöten und all dem Leid eben nicht vergessen hat, dass es ihm nicht egal ist. Der Heilige Geist seufzt genauso mit. Gott hat sich nicht nur in Jesus, der Mensch wurde, auf die Ebene von uns gestellt und ist dann wieder abgerückt, sondern Jesus hat selbst versprochen, dass er wiederkommen wird, den Tröster schicken wird, der auf einer Stufe mit uns steht. In unseren Herzen will er sein durch den Heiligen Geist. Und wir können durch Jesus zu Gott kommen und ihm unsere Nöte bringen, ganz konkret durch unsere Gebete. Dadurch kann unser Gebet ein ganz normales Gespräch sein, so wie Kinder mit ihrem Vater sprechen. Und in den Situationen, in denen es uns schwerfällt, wo uns Nöte schwächen, uns lähmen und wo wir einfach sprachlos sind. Da sagt Gott nicht, jetzt reiß dich mal zusammen, heul nicht. Und er bringt auch keine frommen Floskeln. Am Ende wird alles gut. Du musst nur fest glauben oder sowas. Natürlich ist das Ziel, dass am Ende alles gut wird und der Glaube hilft. Aber auf diesen Streckenabschnitten, wo uns genau das schwerfällt, weil wir zu schwach sind, dann ist Gott mit uns, dann seufzt der Geist Gottes mit uns und tritt mit diesem Flehen und Seufzen für uns ein. Er macht unsere Nöte zu seinen Nöten und bringt sie in der Form, wie Gott es hören möchte, vor den Schöpfer. Ohne Frage, Greta Thunberg beeindruckt mich. Und ja, sie hat erreicht, dass ich mich selbst mehr prüfe und schaue, welche Auswirkungen mein Verhalten auf Gottes Schöpfung hat. Und ich wünsche ihr in ihrer Mission und in all ihrer Verzweiflung genau das Gleiche, wie ich euch und mir das wünsche, dass wir bewusst wahrnehmen, dass Christus, unser Erlöser, nahe bei uns ist und dass wir es lernen, ihn im Alltag zu vertrauen und all unsere Hoffnung auf ihn setzen, damit die Beziehung zu ihm wächst und das Reden mit ihm und Gott, unserem Vater, zu unserem festen Lebensstil wird und wir daraus Hoffnung schöpfen. Lasst uns konkret darum bitten, dass der Geist Gottes uns wahrnimmt und sich mit uns eins macht und uns mit unaussprechlichen Seufzen vertritt. Darum dürfen wir täglich bitten, weil genau das Gottes Wunsch ist, dass wir das tun. Amen.